Bevor ich Christ wurde, fand ich es immer ärgerlich, wenn Christen über ihren Glauben sprachen. Für sie war es ja gut und schön, dass sie glaubten, aber ich sah nicht ein, warum sie darüber reden mussten. Ich hatte ja auch eine Art Glauben. Ich war Atheist und Agnostiker. Aber ich sprach nie darüber und versuchte nicht, andere Leute zu Atheisten oder Agnostikern zu machen. Warum konnten die Christen ihren Glauben nicht für sich behalten? Manche Leute fragen, sind nicht die besten Christen solche, die nicht darüber reden, sondern entsprechend leben? Sollte der Glaube nicht Privatsache bleiben? Manchmal hört man Leute über einen Freund oder jemanden aus ihrer Familie sprechen, der als der ideale Christ gilt. Er lebt wie ein Christ, aber er spricht nicht darüber. Einer meiner Freunde bezeichnet dies als das Onkel-Hermann-Syndrom. Jeder hat einen Onkel Hermann in der Familie, der diesem Bild entspricht. Ich frage mich allerdings, wie Onkel Hermann selbst zum Glauben gekommen ist. Jemand muss ihm doch davon erzählt haben. Wenn die ersten Christen nicht über ihren Glauben gesprochen hätten, wüssten wir nichts darüber. Warum sollen wir über unseren Glauben reden? Zunächst hat uns Jesus Christus befohlen, geht und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sollen die wundervollste Botschaft weitersagen, die es gibt. Jesus starb für dich und mich. Er ist vom Tod auferstanden. Er lebt und er hat uns diese Botschaft der Freiheit anvertraut. Der Befehl geht kommt 1514 Mal in der Bibel vor, davon 233 Mal im Neuen Testament und allein im Matthäusevangelium 54 Mal. Jesus forderte seine Jünger auf, geht, geht zu den verlorenen Schafen, geht und sagt es Johannes, geht und ladet alle ein, die ihr trefft, geht und macht Jünger. Das ist der erste Grund. Jesus selbst hat uns geboten, unseren Glauben weiterzutragen. Der zweite Grund sind die Nöte und Bedürfnisse der anderen. So viele Menschen haben keinen Halt in ihrem Leben. Sie suchen nach einem Sinn, nach einem Ziel. Sie sehnen sich nach einer Antwort auf die Frage der Schuld, des Todes und der Angst vor dem Tod. Jesus Christus ist die Antwort auf all diese Fragen. Stellen Sie sich vor, Sie wären mit ein paar Freunden in der Wüste und Sie würden auf eine Oase stoßen. Es wäre sehr selbstsüchtig, den anderen nicht zu sagen, kommt mal her, ich habe Wasser gefunden, kommt und trinkt. Wenn wir durch Jesus Christus eine Beziehung zu Gott haben und Sinn und Ziel für unser Leben gefunden haben, wenn wir eine Antwort auf die Frage der Schuld, des Todes und der Todesfurcht gefunden haben, dann wäre es doch selbstsüchtig, das für uns zu behalten. Der dritte Grund lautet, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Evangelium genau das, gute Nachricht. Wenn wir gute Nachrichten hören, ist es ganz natürlich, dass wir anderen davon erzählen wollen. Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Als meine Frau Pippa mit unserem ersten Sohn Henry in den Wehen lag, war meine Schwiegermutter, sie ist übrigens ein wundervoller Mensch, so aufgeregt, dass sie ständig anrief, zunächst jede Stunde und schließlich fast jede Minute. Als dann Henry wirklich geboren war, gab mir meine Frau Pippa einen Sack mit 10 Pence-Stücken und eine Liste mit Leuten, die ich anrufen und informieren sollte. Ihre Mutter stand ganz oben auf der Liste. Also rief ich sie an und sagte, ich habe wundervolle Neuigkeiten. Wir haben einen Sohn, er wiegt 17 Pfund, es geht ihm gut und Pippa geht es auch gut. Dann rief ich die nächste Person an, das war meine Mutter. Ihre Leitung war jedoch besetzt. Dann rief ich die nächste Person an, das war Pippas Schwester. Ich sagte, gute Nachrichten. Sie antwortete, ich weiß. Ich fragte, wie meinst du das? Du hast einen Sohn, er heißt Henry und das geht ihm gut. Woher weißt du das? Antwort: Meine Mutter hat mich gerade angerufen und es mir erzählt. Dann rief ich die Nächste an. Gute Nachricht. Ja, ich weiß. Ich rief die Nächste und die Übernächste an. Sie wussten es alle schon. Ich weiß nicht, wie Pippas Mutter das so schnell geschafft hat, aber sie hatte die ganze Liste schon abtelefoniert. Und bei meiner Mutter war die Leitung besetzt gewesen, weil Pippas Mutter gerade angerufen hatte. Pippas Mutter war so begeistert, dass sie unbedingt allen von der Geburt erzählen wollte. Ich brauchte ihr nicht zu sagen, nun, es ist deine Pflicht, alle Leute zu informieren. Sie wollte es tun, weil sie selbst so begeistert war. Wir haben die besten Neuigkeiten der Welt. Deshalb wollen wir anderen davon erzählen. Wie sollen wir es nun konkret anstellen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es zwei gleichwertige, aber einander entgegengesetzte Gefahren gibt. Auf der einen Seite das Hauruck-Bekenntnis, ohne jegliches Taktgefühl. Und auf der anderen Seite die Angst, überhaupt den Mund aufzumachen. Als ich gerade Christ geworden war, wollte ich sofort jedem davon erzählen. So begeistert war ich. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum die anderen nicht genauso glauben konnten. Bevor ich gläubig wurde, hatte ich ja auch mein ganzes Leben ohne Glauben verbracht und nicht begriffen, worum es geht. Aber nun konnte ich nicht mehr nachvollziehen, wie andere so blind sein konnten. Ich hatte nicht besonders viel Taktgefühl, wenn ich mit anderen über den Glauben sprach. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich etwa 10 Tage nach meiner Hinwendung zu Christus zu einer Party ging. Ich war entschlossen, der ersten Person, die ich treffen würde, von Jesus zu erzählen. Ich kam also an und traf als erstes auf eine junge Frau namens Pippa, die heute meine Ehefrau ist. Damals war sie einfach nur eine Bekannte von mir. Ich wusste, dass sie nicht gläubig war, also dachte ich mir, okay, ich werde ihr jetzt von Jesus erzählen. Ich muss dazu sagen, dass ich in der kurzen Zeit seit meiner Bekehrung bereits ein kleines Seminar mitgemacht hatte, bei dem man lernte, wie man mit anderen über den Glauben spricht. Man hatte mir beigebracht, dass es auf 3 Dinge ankommt. Und der erste Punkt lautete, man muss seinem Gegenüber klarmachen, dass er Jesus braucht. Also ging ich geradewegs auf die Tanzfläche zu Pippa und da ich keine Zeit mit höflichen Floskeln verschwenden wollte, sagte ich, »Hallo Pippa, du siehst schrecklich aus.« Du brauchst Jesus. Sie können sich vorstellen, dass sie nach diesem Vorstoß für eine ganze Weile abgeschreckt war. Schließlich fand sie jedoch tatsächlich zu Christus, aber nicht durch mich, sondern durch jemand anderen. Sie dachte, mit ihr sei etwas ganz anderes geschehen als mit mir. Sie hielt mich für übergeschnappt. Zur nächsten Party wollte ich besser gerüstet erscheinen. Es war eine Party zum 21. Geburtstag mit Schlips und Kragen. Ich beschloss, ein bisschen Literatur mitzunehmen. So steckte ich ein kleines Buch von John Stott mit dem Titel »Wie man Christ wird« in meine Hosentasche. Aber ich wusste, dass die Leute oft Einwände erheben, zum Beispiel, wenn es um die Auferstehung geht. Also nahm ich noch ein kleines Buch von Norman Anderson mit, »Beweise für die Auferstehung«. Mir war auch bewusst, dass viele Leute auf das Thema Leid in der Welt oder andere Religionen zu sprechen kommen. Und für diesen Fall nahm ich das Buch Argumente gegen Christus mit. Damals war das Buch vergriffen, aber ich besaß noch eine Ausgabe, die ich mitnahm. Und es gab noch andere hilfreiche Bücher, unter anderem Mein Gott ist real von David Watson. Für manche Menschen sind Biografien sehr nützlich, also nahm ich eine Ausgabe von Die Zuflucht von Corrie ten Boom und noch einige andere Biografien mit. Natürlich ist es am besten, mit der Bibel selbst zu argumentieren, also nahm ich auch eine Bibel mit. Für den Fall, dass jemand Christ werden sollte, bräuchte er ein neues Testament und Begleitliteratur, also nahm ich auch das noch mit. All diese Bücher verteilte ich fein säuberlich in meinen Hosen- und Jackentaschen. Als ich auf der Tanzparty ankam, fand ich sogar schließlich auch ein Mädchen, das mit mir tanzen wollte. Das Gewicht der Bücher in meinen Taschen zog mich allerdings so herunter, dass ich meine Partnerin fragte, würde es dir etwas ausmachen, wenn wir uns hinsetzen und reden? Ich brachte das Gespräch schon bald auf den Glauben. Dann stellte sie 1 oder 2 Fragen und ich sagte, weißt du, es ist erstaunlich, aber ich habe zufällig ein kleines Buch über die Auferstehung dabei. Über das Leid in der Welt, da habe ich auch eins. Andere Religionen, ja, weißt du, da habe ich auch zufällig etwas dabei. Sie wankte schließlich mit dem Bücherstapel davon und ich fühlte mich wesentlich leichter. Das Erstaunliche aber war, dass sie nach einer Woche wiederkam. Sie hatte Urlaub in Frankreich gemacht und erzählte mir, sie habe auf der Überfahrt eines dieser Bücher gelesen, als sie sich plötzlich zu ihrem Nachbarn wandte und sagte, ich bin soeben Christ geworden. Mit 21 Jahren starb sie bei einem Reitunfall und ich habe immer gedacht, wie erstaunlich es ist, dass Gott so wirkungsvoll zu ihr gesprochen hat, obwohl ich es so ungeschickt angepackt hatte. So sieht also mangelndes Taktgefühl aus und es ist tatsächlich nicht zu empfehlen. Doch mit der Zeit machte ich die Erfahrung, dass man auf diese Weise selber verletzt wird. Aus solchen Kränkungen entsteht Angst. Und es gab eine Zeit, in der ich solche Angst hatte, dass ich regelrecht blockiert war und nicht einmal den Namen Jesus zu erwähnen wagte. Es mag ironisch klingen, doch gerade während meiner Zeit an der Theologischen Hochschule hatte ich die größte Angst, über meinen Glauben zu sprechen. Wir führten damals missionarische Einsätze durch. Einmal gingen wir nach Allerton, einem Vorort von Liverpool in Nordengland. Wir sollten dort Leute zu Hause aufsuchen und mit ihnen reden. Vorher gab es auch ein Abendessen mit einigen Leuten, die in lockerem Kontakt zu der Gemeinde standen. Ich ging mit einem Freund namens Rupert zu einer dieser Familien. Die Frau war mehr oder weniger in einen Hauskreis eingebunden. Der Mann war durch und durch Atheist. Er war ein erfolgreicher Mann in einer hohen Position. Sie lebten in einem tollen Haus. Sie hatten tolle Kinder. Und sie setzten uns ein tolles Abendessen vor. Während des Essens lehnte er sich über den Tisch und fragte, was genau machen Sie eigentlich hier? So sagte ich, nun, wir sind mit dem Zug gekommen. Und wir sind hier, weil wir alle gute Freunde sind und weil... Mein Freund konnte sich dieses qualvolle Gestammel nicht mehr mit anhören und sagte, wir sind hier, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich dachte, oh nein, wie peinlich. Danach überlegte ich, was ist eigentlich passiert, dass ich mich schäme, den Namen Jesu auch nur in den Mund zu nehmen. Ein großer Teil meines Lebens verlief so. Das Pendel schwang von mangelndem Taktgefühl zu Angst und wieder zurück. Ich suchte die ganze Zeit nach einem authentischen Weg, über den Glauben zu reden. Und dabei habe ich herausgefunden, dass es die natürlichste Sache auf der Welt ist, wenn das Bekenntnis aus meiner Beziehung zu Gott herauswächst. Ich habe ja auch keine Schwierigkeiten damit, anderen von meiner Liebe zu meiner Frau zu erzählen. Es ist einfach ganz natürlich. Und genauso natürlich ist es, über unsere Beziehung zu Gott zu sprechen. Ich finde es hilfreich, dieses Thema unter 5 Gesichtspunkten zu behandeln. Der erste Punkt lautet Präsenz. Lesen wir Matthäus, Kapitel 5, Vers 13. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Und in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagte zu dieser kleinen Gruppe palästinischer Bauern, die sie im Grunde ja waren, ihr werdet außerordentlichen Einfluss haben. Ihr werdet die ganze Welt verändern. Und er sagt uns genau das Gleiche. Wir können einen weitreichenden Einfluss ausüben. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Darum geht es. Natürlich sind wir um einzelne Menschen besorgt, aber es geht noch viel weiter. Jesus möchte die ganze Gesellschaft verwandeln. Deshalb müssen wir in der Welt präsent sein. Wir können keinen Einfluss ausüben, wenn wir uns als Christen in unserer heiligen Ecke verkriechen. Wir müssen präsent sein. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Wir müssen anders sein, einen Unterschied machen. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Vor der Erfindung des Kühlschranks wurde Salz verwendet, um Fleisch haltbar zu machen, sodass es nicht verdirbt. Als Christen sind wir dazu berufen, die Gesellschaft vor dem Verderben zu bewahren.
We do that by our words as we speak out about moral standards, about issues.
Das kann durch unsere Worte und durch unsere Taten geschehen. Wir sollen uns für bessere soziale Bedingungen einsetzen, für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Ich habe einiges über William Wilberforce gelesen. Mit 27 Jahren spürte er Gottes Ruf, gegen den unmenschlichen Sklavenhandel zu kämpfen. 10 Millionen Afrikaner wurden aus ihrer Heimat auf die Plantagen deportiert. Im Jahr 1787 brachte er im Parlament einen Antrag gegen den Sklavenhandel ein. Damals war das nicht sehr populär. Aber er sagte, dieses Übel erschien meiner Vorstellung so enorm und so entsetzlich, dass ich den festen Entschluss fasste, mich für seine Abschaffung einzusetzen. Ohne Rücksicht auf die Folgen wollte ich von diesem Zeitpunkt an erst dann Ruhe geben, wenn dieses Ziel erreicht wäre. Motiviert durch seinen Glauben an Christus, brachte er immer wieder Gesetzesvorlagen im Parlament ein. 1789, 1791, 1792, 1794, 1796, 1798, 1799. Sie schlugen alle fehl. Erst 1806 und 1807 wurden die ersten Gesetze zum Verbot des Sklavenhandels erlassen. Es hatte 18 Jahre gedauert. Danach richtete er seine Anstrengungen auf die vollständige Abschaffung der Sklaverei. 1825 zwang ihn seine Gesundheit, seinen Sitz im Parlament aufzugeben, aber er engagierte sich weiterhin. 1831 schrieb er in einer Nachricht an die Anti-Slavery Society, unser Motto muss Ausdauer heißen, und ich vertraue darauf, dass der Allmächtige unsere Bemühungen zuletzt mit Erfolg krönen wird. So war es. Im Juli 1833 wurde das Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei in beiden Häusern des Parlaments verabschiedet. 3 Tage später starb Wilberforce. Er wurde in Anerkennung seines 45-jährigen Kampfes gegen die Sklaverei in der Westminster Abbey beigesetzt. Wenn wir uns heute umsehen, stoßen wir auf ähnlich erschreckende Missstände. Wir sehen Hunger und Armut. 1,3 Milliarden Menschen leben in absoluter Armut. Das bedeutet Unterernährung, Krankheit und Verwahrlosung, hohe Säuglingssterblichkeit und niedrige Lebenserwartung. Was können wir als Einzelne tun? Können wir etwas tun? Es gibt dazu eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Ein Mann ging an einem Strand in Mexiko spazieren. Zehntausende von Seesternen waren von der Flut an den Strand gespült worden. Sie trockneten langsam aus und starben an Sauerstoffmangel. Auf dem Strand lief auch ein kleiner Junge herum, der sich immer wieder bückte, einen Seestern aufhob, zum Wasser ging und ihn dann hineinwarf. Dann ging er wieder zurück, hob einen weiteren Seestern auf und warf ihn ebenfalls ins Wasser. Da ging dieser Mann am Strand zu dem Jungen hin und sagte zu ihm, »Hallo Junge, warum tust du das? Da liegen doch Tausende und Abertausende von Seesternen herum. Du glaubst doch nicht, dass du mit dem, was du tust, etwas erreichst.« Der Junge bückte sich wieder, hob einen weiteren Seestern auf, lief zum Wasser, warf ihn hinein und meinte, »Ich wette, für den hier habe ich was erreicht.« Und genau darum geht es. Wir können nicht die globalen Probleme lösen, aber wir können unseren kleinen Beitrag in unserem Umfeld leisten. Wilberforce hat etwas Großes getan. Nicht alle von uns können in solchem Ausmaß wirken, aber wir können alle etwas tun. Vor einigen Monaten traf ich einen Mann namens Millard Fuller, der mich sehr beeindruckt hat. Er war Unternehmer und hatte 1976 sein gesamtes Privatvermögen in den Aufbau einer Organisation mit Namen Habitat for Humanity gesteckt. Dabei handelt es sich um eine ökumenische Organisation, die Hunderttausende von Freiwilligen zum Bau von Häusern in über 40 Nationen organisiert. Seit 1976 wurden von Habitat for Humanity über 100.000 Häuser gebaut, sodass rund 250.000 Menschen eine sichere, bescheidene und angemessene Behausung erhalten konnten. Millard Faller hat aus der Überzeugung heraus gehandelt, dass jeder Mensch einen angemessenen Platz zum Leben verdient. Er hat gehandelt und das Leben vieler Menschen verändert. Wir sind also dazu berufen, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Das bedeutet, dass wir das Licht Christi durch uns hervorstrahlen lassen. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das bedeutet christliches Leben. Am Arbeitsplatz sagt man vielleicht von einem Christen, er ist so ehrlich und arbeitet so hart. Und gleichzeitig ist er so fröhlich. Er strahlt einen solchen Frieden aus. Irgendwie ist er anders. Ich glaube, unser Lebensstil ist wichtiger als unser Reden, insbesondere in Verbindung mit denjenigen, die uns sehr nahe stehen. Es geht darum, was wir vorleben, und gerade in einer Ehe oder in der Eltern-Kind-Beziehung ist das außerordentlich wichtig. Wenn wir ständig über unseren Glauben reden, dann üben wir zu viel Druck aus. Wir sollten den Glauben vor allem ausleben. Das führt uns zum zweiten Punkt, Plädoyer. Wir sollen unser Gegenüber überzeugen, nicht Druck ausüben. Druck ist kontraproduktiv. Auf diese Weise erreichen wir nicht das gewünschte Ziel, Menschen zu Christus zu führen. Druck verärgert den anderen und ist wenig hilfreich. Und Jesus selbst hat Menschen nie unter Druck gesetzt. Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 2 bis 4. Dort wird von Paulus berichtet, nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen und redete drei Sabbate zu ihnen, wobei er von den Schriften ausging. Er legte sie ihnen aus und erklärte, dass der Messias leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte, Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Messias. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Der christliche Glaube ist nicht ein Sprung ins Ungewisse. Es geht vielmehr darum, einen vernünftigen Glaubensschritt zu tun. Daher möchte ich Ihnen empfehlen, einige der Bücher und das Neue Testament zu lesen, damit Sie immer besser auf die Fragen antworten können, die von vielen Menschen gestellt werden. Manchmal hat man keine Antwort und es ist gut dann zu sagen, ich weiß es nicht. Die Fragen, die meistens gestellt werden, beschränken sich auf bestimmte Themen, zum Beispiel das Leid in der Welt, andere Religionen, die Frage, ob die Bibel voller Widersprüche ist und so weiter. Es ist gut, wenn man darauf wenigstens ansatzweise Antworten und Gründe für den Glauben nennen kann. Bevor ich Christ wurde, waren meine Einwände gegen den Glauben zum größten Teil ein Ablenkungsmanöver. Sobald jemand mit mir über den christlichen Glauben sprach, hatte ich eine ganze Palette von Gegenargumenten parat. Aber heute weiß ich, dass es um mehr ging als um diese intellektuellen Einwände. Ich glaube, tief in mir steckte die Angst, mein Leben zu sehr ändern zu müssen und keinen Spaß mehr zu haben, wenn ich Christ würde. Außerdem hatte ich Angst davor, mein Gesicht zu verlieren. Ich hatte ja immer so intensiv gegen den Glauben argumentiert, dass ich wohl kaum ohne Gesichtsverlust hätte sagen können, ich habe meine Meinung geändert. Es war Stolz. Es kommt häufig vor, dass die Leute ein solches Ablenkungsmanöver durchführen. Ich habe vorhin von dem Abendessen in Allerton mit meinem Studienkollegen Rupert erzählt. Nach diesem Essen gingen wir zu einem Gesprächskreis in einem anderen Haus. Jeder von uns sprach etwa 5 Minuten über unsere eigene Glaubenserfahrung und anschließend baten wir die Anwesenden, Fragen zu stellen. Die erste Person, die sich zu Wort meldete, war ein Dozent der Universität von Liverpool. Ich schrieb die Fragen mit, denn er redete etwa 20 Minuten lang. Er warf unter anderem folgende Fragen auf: Schöpfung und Evolution, die Geschichtlichkeit von Adam und Eva, die Widersprüche in der Bibel, die Datierung der Schriften des Neuen Testaments, die Jungfrauengeburt, die Frage über den damaligen Bischof von Durham, der Zeitpunkt der unbefleckten Empfängnis, Wunder und Wissenschaft. Wie kann ein liebender Gott das Leid in der Welt zulassen? Wie steht es mit den anderen Religionen? Vorbestimmung und freier Wille. Warum gibt es in der Kirche so viele Heuchler? Es müssen noch viel mehr Fragen gewesen sein, denn er sprach rund 20 Minuten lang. Als er endlich fertig war, dachte ich, wie soll ich auf so viele Fragen antworten? Wie soll ich überhaupt anfangen? Glücklicherweise war mein Freund Rupert klüger. Er fragte den Dozenten, wenn wir all Ihre Fragen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantworten könnten, würden Sie dann Christ werden? Der Mann antwortete nein. Also sagte Rupert, hat sonst noch jemand Fragen? Dennoch glaube ich, dass die meisten Menschen aufrichtige Fragen haben. Und deshalb lohnt es sich, darauf einzugehen. Das ist Überzeugungsarbeit. Der dritte Punkt heißt Proklamation. Im Mittelpunkt unseres Bekenntnisses steht die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Es gibt so viele Möglichkeiten der Verkündigung und eine davon lautet, komm und sieh. Wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 39. Jesus antwortete, kommt und seht. Dann lesen wir in Johannes 1, Verse 43 bis 46, am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, aus Nazareth kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh. Ich glaube, nichts könnte natürlicher sein, als zu unseren Freunden zu sagen, komm und sieh. Überzeuge dich selbst. Es gibt nichts Wundervolleres, als zu sehen, wie das Leben eines Menschen durch Jesus Christus umgestaltet wird. In Vers 40 und 41, zwischen den beiden Malen, wo Jesus sagt, komm und sieh, lesen wir, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt, der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Einer der größten Erzbischöfe von Canterbury, William Temple, schrieb einen Kommentar zum Johannesevangelium. Zu diesem Vers, er führte ihn zu Jesus, machte er nur eine einzige Bemerkung. Dies ist der größte Dienst, den Menschen einander erweisen können.
One person can render to another, to bring them to Jesus.
Andreas brachte ständig Leute zu Jesus. Wir hören nicht viel von Andreas, außer dass er immerzu Leute zu Jesus brachte. Das können wir in den Evangelien nachlesen. Der erste, den er zu Jesus Christus brachte, war sein Bruder Simon. Simon Petrus wurde später der Fels, auf dem die Gemeinde Christi aufgebaut wurde. Er gehört wohl zu den einflussreichsten Menschen der Geschichte. Auf jeden Fall zu den zwei oder drei Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, die den größten Einfluss hatten. Wir können nicht alle so wirken, wie Petrus gewirkt hat. Aber wir können alle so handeln, wie Andreas gehandelt hat. Dabei muss ich an einen Mann namens Albert McMacon denken. Er kam mit 24 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. Er war so begeistert davon, dass er allen seinen Freunden davon erzählen wollte. In der Nähe war gerade eine Reihe von Gesprächsabenden über den christlichen Glauben im Gange. Also mietete Albert McMacon einen heruntergekommenen Lastwagen, sammelte damit alle seine Freunde ein und fuhr sie zu dieser Veranstaltung. Doch einen seiner Freunde konnte er einfach nicht dazu überreden. Das war ein gut aussehender junger Teenager, der viele Freundinnen hatte, und sagte, du, ich bin wirklich nicht interessiert. So sagte Albert McMacon zu ihm, kommst du mit, wenn du den Lastwagen fahren darfst? Er sagte, okay, dann komme ich mit. So kam er, fuhr den Lastwagen, nahm an der Veranstaltung teil und war von dem, was er hörte, tief beeindruckt. Danach ging er jeden Abend hin. Am letzten Abend übergab er sein Leben Jesus Christus. Das war im Jahr 1934.
That was in 1934.
Seitdem hat dieser Mann zu mehr als 200 Millionen Menschen von Jesus Christus gesprochen. Er war Freund und Vertrauter von 9 amerikanischen Präsidenten. Im April 1996 hatte die Hälfte der Weltbevölkerung die Gelegenheit, ihn zu hören. Sein Name ist Billy Graham. Jeder hat schon einmal von Billy Graham gehört, aber wer hat je von Albert McMakin gehört? Er ist derjenige, der Billy Graham zu Christus brachte. Wir können nicht alle wie Billy Graham sein, aber wir können alle wie Albert McMakin unseren Freunden sagen, komm und sieh.
So we can't all be Billy Grahams, but we can all be Albert McMakins.
Und wir können natürlich immer unsere eigene Geschichte mit Gott weitersagen. Ich glaube, dass wir damit den größten Eindruck erzielen. Wenn man sie danach fragt, dann erklären sie einfach, was mit ihnen geschehen ist, wie es vorher war und wie sich ihr Leben durch Jesus verändert hat. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus genau das immerzu getan hat. Er sagte, so war ich vorher, dies ist passiert und diesen Unterschied hat Jesus in meinem Leben gemacht. Niemand kann dagegen einen Einwand erheben oder sagen, nein, das ist nicht mit ihnen passiert. Das persönliche Zeugnis hat viel Macht. Und nun zum vierten Punkt. Persönliche Vollmacht. Lesen wir 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Paulus schreibt hier, als ich zu euch kam, Brüder und Schwestern, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Darum geht es im Alpha-Kurs, um Jesus Christus, den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Darum geht es, um Gottes Kraft, die sich in unserem Leben entfaltet. Aus diesem Grund ist der Heilige Geist so wichtig. Gestern erhielt einer der Kleingruppenleiter einen Brief von einer Teilnehmerin des Alpha-Kurses vom letzten Wochenende. Mit ihrer Zustimmung werde ich diesen Brief heute Abend vorlesen. Folgendes schrieb die Teilnehmerin an den Gruppenleiter. Durch ihr leuchtendes Vorbild als Helfer in der Gruppe haben sie mir gezeigt, dass ein Christ tatsächlich ein netter, unvoreingenommener, lustiger und intelligenter Mensch sein kann. Diese Erfahrung und die Ereignisse vom letzten Wochenende haben mich dazu gebracht, mein ganzes Leben neu zu überdenken. Zum ersten Mal kann ich wirklich sagen, dass ich Gottes Liebe erfahren habe. Und nun wünsche ich mir mehr als alles andere, eine Beziehung zu Gott zu haben. Was mich letztes Wochenende besonders beeindruckt hat, war die physische Gegenwart Gottes. Eigentlich beschreibe ich mich selbst gern als vernünftig denkende Person, doch in diesem Fall war es mir ein Bedürfnis, etwas zu spüren. Und ich habe wirklich etwas gespürt. Es war schlicht und einfach die wundervollste Erfahrung meines Lebens. Noch jetzt versuche ich mich ständig in diesen Moment zurückzuversetzen, als mir ganz deutlich klar wurde, dass Gott mich liebt. Dann spüre ich, wie die Tränen in mir aufsteigen. Ja, ich habe geweint, aber es waren Tränen der Freude, der Liebe und des Friedens. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte, dass der Heilige Geist in meinem Leben so spürbar werden könnte. Ich habe vorher nie über den Heiligen Geist nachgedacht. Es ist schon seltsam, wie all die Dinge, über die ich mich vorher lustig gemacht habe und die mir zuwider waren, darunter auch die Lieder, mir jetzt so viel bedeuten. Tatsächlich kam ich von der Musik nicht mehr los. Am Montagnachmittag merkte ich auf einmal, dass ich eine der Melodien vor mich hinsummte, während ich vor meinem Computer saß. Als ich es merkte, habe ich schnell aufgehört. Aber es ist so schön, diese Lieder im Kopf zu haben und von ihnen begleitet zu werden. Ich könnte immer weiter über diese Erfahrung vom Wochenende schreiben, doch die Arbeit ruft. Und Gott auch. Bis Mittwoch also. Soweit zur Kraft des Heiligen Geistes. Nun zum fünften Punkt, das priesterliche Gebet. Wir können Gott bitten, die Augen der Menschen für ihn zu öffnen. Ich glaube, dass jeder, der zu Christus kommt, die Entdeckung macht, dass jemand für ihn gebetet hat. Wir können aber auch für uns selbst beten, dass Gott uns mit Mut beschenkt. Denn nicht jeder, mit dem wir reden, wird sagen, oh, wie wundervoll. Davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen standhaft bleiben. Lesen wir Markus, Kapitel 4, Verse 15 bis 20. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Manche Leute sagen einfach nur, nun, das interessiert mich alles nicht. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es. Und es bringt keine Frucht.
And choke the word, making it unfruitful.
Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Vor 4 Jahren hatte ich in meiner Alpha-Kleingruppe die höchste Ausstiegsrate, die ich je in einer Kleingruppe erlebt habe. Alle Teilnehmer hörten auf. Mit Ausnahme eines Mannes namens David. David pendelt jeden Tag von Petworth nach London. Im Zug sitzt ihm ein Mann namens Nick gegenüber. Nick und seine Frau Debs haben den Alpha-Kurs vor 4 Jahren und 3 Monaten mitgemacht. Beide sind zum Glauben gekommen. David und Nick sitzen sich also regelmäßig im Zug gegenüber. Doch da sie waschechte Engländer sind, haben sie noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Denn niemand hat sie einander vorgestellt. Nun, schließlich haben sich die beiden auf einer Party getroffen und wurden einander vorgestellt. Sie begannen sich zu unterhalten und nach einem längeren Gespräch kamen die beiden überein, dass David für Nick arbeiten sollte. Sie verabredeten sich zum Mittagessen. Und bei dieser Gelegenheit fragte David, Nick, wie werden Sie mit dem Stress in Ihrem Job fertig? Und Nick sagte, nun, ich habe herausgefunden, dass alles anders wird, wenn man mit Gott lebt. Ich habe vor kurzem einen Alpha-Kurs besucht und das hat mich völlig verändert. David sagte darauf, ich nehme an, dass Sie deshalb kein schlechter Kerl sind. Vielleicht sollte ich das auch einmal ausprobieren. Also kam David zum nächsten Kurs und nahm an einer Kleingruppe teil. Als er in der 3. Woche zum Kurs kam, war er schneeweiß im Gesicht. Ich sagte, David, was ist los mit Ihnen? Er sagte, ich habe gerade einen medizinischen Test für meine neue Arbeitsstelle absolviert. Ich bin durchgefallen. Meine Leberwerte sind so schlecht, dass der Arzt mir nur noch 6 Monate zu leben gibt, wenn ich nicht aufhöre zu trinken. Aber ich kann nicht aufhören. Ich bin Alkoholiker. Ich bin schon seit 20 Jahren Alkoholiker, aber niemand weiß davon. Nur meine Frau und meine Kinder wissen Bescheid. Ansonsten konnte ich es bisher verbergen. Ich fühle tief in mir einen Schmerz. Und wenn dieser Schmerz hochkommt, muss ich zur Flasche greifen. An jenem Abend betete David, dass Gott ihm helfen möchte, mit dem Trinken aufzuhören. Wir beteten gemeinsam. In der darauffolgenden Woche kam er wieder zum Kurs und ich fragte ihn, David, wie ist es Ihnen ergangen? Er sagte, ich habe keinen Tropfen Alkohol angerührt. Ich fragte, wie hat Ihre Frau reagiert? Er sagte, sie ist wütend. Ich fragte, wie kann das sein? Er antwortete, nun, sie sagt, sie habe mich seit 20 Jahren gebeten, mit dem Trinken aufzuhören. Und nun habe ich es nicht für sie getan, sondern für Gott. Bei der Kursabschlussparty, ähnlich wie wir sie in 3 Wochen feiern werden, sah ich eine Frau eintreten, die Davids Frau Ann sein musste. Sie hatte ihre 15-jährige Tochter und ihren 11-jährigen Sohn dabei. Ich sprach erst am Ende der Party mit ihr und sagte, Ann, es war einfach toll, David in der Kleingruppe zu haben. Es war wirklich toll, denn er war ja der Einzige, der bis zum Schluss geblieben ist. Sie sagte, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich unser Leben verändert hat. Ich habe jetzt einen Ehemann und die Kinder haben einen Vater. Sie stupste ihren Sohn an. Erzähl schon. Und der 11-jährige Junge sagte, Daddy trinkt nicht mehr. Seine Frau nahm am darauffolgenden Alpha-Kurs teil. Ihre 15-jährige Tochter bettelte darum, ebenfalls kommen zu dürfen. Davids Schwester kam und außerdem noch ein Ehepaar, das von der großen Veränderung in Davids Leben gehört hatte. Davids Frau kam zum Glauben. Beim darauffolgenden Kurs halfen beide mit. Und einen Kurs später leiteten sie eine Gruppe. Beim Abschlussessen des Kurses, bei dem sie als Gruppenleiter fungiert hatten, ging ich zu ihnen. Sie standen in diesem Raum hier. Es war 11 Uhr abends und alle Stühle und Tische waren bereits weggeräumt. Da standen sie, David und Anne, Hand in Hand. Sie strahlten über das ganze Gesicht. Ich ging zu ihnen hin und sagte, ihr seht so glücklich aus. Und sie sagten, wir sind glücklich. Wir sind so verliebt. Wir wollten uns schon fast scheiden lassen und nun haben wir uns neu ineinander verliebt. Sie sagten, unsere Tochter ist jetzt 16 und sie hat bei einer Gruppenleitung mitgeholfen. Und sieh dir unseren Sohn an, er trägt Tische und Stühle weg und hilft beim Aufräumen. Er will unbedingt helfen. In der Schule erzählt er allen seinen Freunden, dass er einfach nicht verstehen kann, warum sie nicht Christen sind. Er sagt, seht doch nur, was aus meinem Daddy geworden ist. Ich fragte, wie lief es denn in eurer Kleingruppe? Sie antworteten, es war großartig. Wir hatten 12 Leute in der Gruppe, alle waren ungläubig und alle sind zum Glauben gekommen und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Unsere Kleingruppe hat keiner verlassen. Der Same, der auf guten Boden fällt, bringt Frucht. Manche 30-fach, andere 60-fach, wieder andere 100-fach. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für die Freude und das Privileg, anderen die frohe Botschaft weiterzusagen und zu sehen, wie ihr Leben durch deinen Geist verändert wird. Herr, wir bitten dich, dass wir alle diese Freude in unserem Leben erfahren. In Jesu Namen. Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.